Moin Lena.
Moin Marie. Wir sind zurück mit der Derby-Sonderfolge. Wir haben den Transfermarkt-Wahnsinn hinter uns gelassen, haben uns ein bisschen Urlaub gegönnt, um das zu verarbeiten, was da auf dem letzten Drücker noch passiert ist. Und jetzt versuchen wir mal mit halbwegs stehenden Kadern, die wir ja jetzt endlich haben, so einen kleinen Blick auf das Derby zu setzen.
Genau, und es hat sich viel getan am Ende des Transferfensters bei beiden Vereinen.
Ja, es ist wirklich noch viel passiert auf den letzten Drücker. Hätte ich nicht gedacht. Auch wenn die Werder-Fans sich vielleicht noch ein bisschen mehr erhofft hätten als das, was dann doch wirklich passiert ist am Ende. Aber unsere Ansprüche an Baumann sind ja auch wirklich hoch. Der kann ja auch nicht immer alles erfüllen.
Hey, ganz ehrlich, dieses Image von Baumann hat sich so gewendet seit dem einen Sieg, den ihr habt. Ihr seid auch auf dem besten Weg, so wie wir zu werden. Weißt du, wenn etwas nicht läuft, direkt ganzer Verein, alles raus, alle im Vorstand, alle im Trainerstab. Und sobald es gut läuft, ja, eigentlich waren die ja gar nicht so schlimm. Eigentlich haben die ja einen ganz guten Deal gemacht.
Ja, es ist wirklich so, ne? Es schwankt richtig schnell um auf einmal. Also vor anderthalb Wochen war es noch so, nein, Baumann raus und das funktioniert alles so nicht mehr und man wirtschaftet den Verein kaputt. Und dann, so anderthalb Wochen später, Duxch kommt, Assaleh kommt und jetzt haben wir noch Weiser per Laie verpflichtet und alle so, ja, es war doch ein solides Transferfenster von Baumann. Und denkst dir so, ihr seid solche Heuchler. Und das ist halt echt witzig, wenn du das so stumm mitverfolgst und dich nicht einmischst als Werder-Fan und dir dann halt so durchliest, wie die anderen Werder-Fans so minütlich ihre Meinung ändern.
Ja gut, ist aber auch irgendwo verständlich. Also bei Baumann weiß man auch nicht, was man denken soll. Gerade von außen, am Anfang kündigt er da 1 Million Transfers an, davon kommt nichts, also das meiste davon sind irgendwelche dubiosen Abgänge und dann holt er halt trotzdem einen Sieg mit einem Neuzugang, kann man verstehen, dass man da ein bisschen die Meinung ändert.
Ist auf jeden Fall ein bisschen verwirrend gewesen. Aber man muss sagen, Baumi hat Wort gehalten. Ich glaube, wir sind bei 25 gelandet am Ende. Die meisten waren zwar Abgänge, aber das ist halt, ich glaube, ihm ging es auch eher darum, nicht darum anzukündigen, dass wir jetzt irgendwie viele neue holen, sondern dass Werder einen Umbruch machen möchte. Weil das hat man ja befürchtet, dass unter Baumann das nicht funktioniert. Also dass da so ein behäbiger Mann sitzt, der sich irgendwie zu schade dafür ist, einen Umbruch zu versuchen und dass wir quasi wie Merkel, dass man sich so da durchmerkelt und sagt weiter so, aber dass man eigentlich keinen Bock darauf hat.
Ich dachte, wir wollten nicht politisch werden.
Okay,
die Folge
okay,
läuft
okay.
3 Minuten.
Auf jeden Fall glaube ich, dass Baumann damit einfach nur signalisieren wollte, hey, auch unter mir kann ein Umbruch funktionieren und das streben wir auch an. Und ich finde, dass es jetzt dann doch ganz gut geklappt hat.
Das finde ich auch. Also, ich meine, der Erfolg gibt euch recht, jetzt muss man nur abwarten, ob es anhält. Ich meine, man kann sich jetzt nicht auf einem guten Spiel ausruhen und ein Neuzugang macht ganz gerne mal im ersten Spiel Rambazamba, macht Tore, spielt gut, weil da ist die Energie da, die Motivation, man möchte sich präsentieren. Und das kann nach hinten losgehen, kann ich leider aus Erfahrung von sprechen.
Ja, das glaube ich. Und ich will das auch generell nicht zu hoch werten. Vor allem gefällt mir nicht, wie die Werder-Fans das werten, dieses Spiel gegen Rostock. Weil Rostock ist halt einfach ein Aufsteiger. Und du gewinnst gegen einen Aufsteiger mit 3-0 und denkst, du wärst sonst wer. Aber das ist halt erst nur der erste Lichtblick gewesen sozusagen. Und diesen Funken guten Willens, den muss man irgendwie beibehalten für den Rest der Saison. Und jetzt steht halt wirklich der Härtetest auf dem Programm mit dem Derby.
Das stimmt.
Also glaubst du,
ist
es ein guter Zeitpunkt nach der Länderspielpause, dass man genug Zeit hat, sich jetzt darauf vorzubereiten?
Ja, vorher kommt ja noch ein anderes Spiel, ne? Wir überspringen ja quasi einen Spieltag, weil wir ja in die Sommerpause gehen.
Yes.
Und ich meine, wir spielen ja noch mal gegen Sandhausen und ihr gegen
Ingolstadt.
Gegen wen? Gegen Ingolstadt. So, das wird auch nochmal eine gute Probe, weil ich habe immer so das Gefühl, beim HSV ist es auch ein bisschen abhängig, wie die Spiele davor liefen. Ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, dass wenn wir so eine Siegessträhne haben und alles gut läuft und dann kommt so ein bedeutendes Spiel, wie gegen euch zum Beispiel, dass man dann mit einer etwas zu breiten Brust daran geht. Deshalb, jetzt haben sie einen guten Dämpfer bekommen mit den ganzen Unentschieden und auch dem Derby gegen Pauli. Und ich hoffe, dass sie natürlich gewinnen gegen Sandhausen, aber wenn, dann nicht zu hoch und heroisch. Also lieber so ein 1-0, 2-1, statt jetzt, dass man die, keine Ahnung, 4-0 abfertigt und wieder denkt, man ist das absolute Nonplusultra im Kosmos. Und dann, ne, verhaut man direkt. Deshalb, ich hoffe, sie bleiben auf dem Boden.
Also hast du echt Angst vor zu viel Selbstbewusstsein beim HSV?
Ja, das tut uns nicht gut. Wir haben wirklich dieses Denken im Verein und leider haben wir Fans das auch, dieses, sobald ein gutes Spiel läuft, so, ja, es geht zurück in die 80er und boah, jetzt wird man wieder nächste Saison Aufstieg, dann Meister, dann Champions League und bla bla bla. Leider. Deshalb. Und der Verein muss langsam aber schmerzhaft lernen, dass das so nicht läuft, dass man aufbauen muss, dass man auf dem Boden der Tatsachen bleiben muss und das können sie nicht.
Ich habe halt ein bisschen Angst, dass es bei uns genauso wird, dass man nicht tief stapelt, sondern nach oben greift, was die Ambitionen angeht. Aber gar nicht so sehr vom Verein aus, weil zum Beispiel Markus Anfang das immer sehr, also sich sehr bedeckt hält und die Ziele für die Saison und da auch nicht so sich so forcieren lässt von den Medien, so ja, Aufstieg als Ziel ausgeben und so. Das wird ja oft verlangt als Absteiger. Und ich finde es ganz gut, dass wir das nicht so direkt tun. Auch wenn natürlich immer von Wiederaufbau gesprochen wird. Und ein Wiederaufbau impliziert für mich halt, dass wir einen Umbruch starten, den Verein konsolidieren, auch finanziell, und dann den Aufstieg anstreben. Das ist auch, glaube ich, das, was intern so gemeint wird damit. Aber es ist halt schwierig, wenn du zu hohe Erwartungen schürst. Und ich bin jetzt gerade ganz froh, dass wir aus dieser Abstiegssaison viele Spieler noch abgeben konnten, die diese Altlasten mit sich rumtragen und durch neue Kräfte ersetzen konnten. Da kannst du ja bestimmt noch deutlich mehr zu sagen als ich, weil das bei uns ja noch in den Kinderschuhen steckt, wie das dann am Ende läuft. Aber aus eurer Abstiegssaison ist es bestimmt gut, wenn man frischen Wind reinkriegt und ein paar von den Spielern, die diese Negativserie mitgenommen haben aus der ersten Liga beim Abstieg, so ein bisschen rauskriegt aus der Kabine.
Ja, auf jeden Fall. Also es passiert ja zwangsläufig, ob du die loswerden willst oder nicht, ist im Endeffekt egal, weil die meisten Erstliganiveau gewöhnt sind
Bei
und sich
manchen
dann
ist so
halt einen.
machtlos, ja.
Ja, genau, die suchen sich dann halt einen Verein, der das bedienen kann. Und das bist du dann leider in dem Fall nicht mehr. So, und dann musst du dich orientieren an Zweitligaspieler, U23-Spieler, U21-Spieler aus anderen Ländern oder aus der eigenen Liga und so. Also du musst dich ein bisschen anders orientieren. Und deshalb, ich glaube, von den wenigsten Absteigern bleibt der Kader überhaupt noch ansatzweise bestehen. Das geht nicht. Vielleicht machen einige noch eine Saison, so mit der Hoffnung des direkten Aufstieges, aber das klappt ja auch selten. Und dann ist spätestens vorbei. Dann wollen die ihr Niveau nun mal spielen und das bist du nicht mehr als Club.
Ja, und das ist halt echt schwierig. Und vor allem, wenn du dann den Fall hast, den wir jetzt auch hatten, wo du Spieler hast, die gehen möchten, aber keinen Verein finden. Und du weißt, dass sie sich eigentlich nicht in der zweiten Liga sehen, aber du musst sie halt mitnehmen in die Saison. Das finde ich sehr schwierig.
Ja, ich finde, das ist dann auch irgendwie das eigene Bild ist dann auch komisch bei diesen Spielern, weil wenn du keinen Verein findest, obwohl du dich als Bundesligaspieler siehst, so dann solltest du vielleicht noch mal hinterfragen, ob du wirklich 100% Bundesligaspieler bist. Weil
Ich
ich
glaube
lehne mich mal
halt,
aus dem Fenster, du würdest dann doch einen Verein finden.
ja, ich glaube halt, dass man den Fall bei uns nochmal gesondert betrachten muss mit Marco Friedl, weil Marco Friedl sich, glaube ich, selber höher rankt, als er aktuell steht, einfach weil er diese Bayern-Vergangenheit hat und Bayern ja auch noch die Rückkaufoption für ihn besitzt bei uns, weil er aus dieser Jugend da kommt. Und ich glaube, dann hast du als Spieler schon mal ein Label, was du dir auch selber quasi mitnimmst.
Das stimmt. Also ich glaube eh, dass so eine Bayern-Vergangenheit gerade in der Jugend oder so, also jetzt nicht, wenn du da Starspieler warst, ich glaube, das tut einem gar nicht gut in der Karriere, wenn man dann plötzlich sich zu kleineren Vereinen orientieren muss oder eine Liga runtergeht, wie es bei euch der Fall war. Ich glaube nicht. Du denkst dann immer noch, oh, ich habe ja mal beim FC Bayern München gespielt. Dabei ist das leider schon längst nicht mehr die Realität.
Und es war halt auch nur die Jugend, ne?
Ja,
Also,
eben.
es ist ja der Verkauf hat ja stattgefunden, damit er sich entwickeln kann bei uns. Und irgendwie ist es halt dann schwierig, wie du sagst, wenn das Mindset dasselbe bleibt und sich nicht weiterentwickelt, aber die Lage, die du selbst hast als Spieler im Verein oder der Verein in der Liga, wie mit dem Abstieg jetzt, sich so rasant entwickelt und zwar zum Negativen, aber du halt dein Mindset nicht anpassen kannst.
Genau, ich denke, es ist halt auch schwierig für so einen Spieler, weil wenn du in so einem großen Club groß wirst, natürlich träumst du dann auch groß. Du denkst dir, okay, ich bin beim FC Bayern
Ja.
München oder irgendeinem anderen großen Club. Okay, vielleicht irgendwann Nationalmannschaft, erste Mannschaft, große Turniere, international spielen. So, das sind ja die Ambitionen, die du dann hast und nicht wie wenn du bei irgendeinem Zweitdrittliga-Club langsam groß wirst, dass du dir denkst, oh, vielleicht mal für die Liga auflaufen, in die erste Mannschaft kommen, das ist ja etwas ganz anderes. Und dann siehst du dich auch anders.
Das glaube ich nämlich auch. Und ich finde es halt vor allem problematisch, weil ja dann dieser Streik dazu gekommen ist. Da hatten wir ja in unserer letzten regulären Folge schon drüber geredet. Spieler, die sich mittlerweile wegstreiken wollen oder sich dann irgendwie psychisch nicht in der Lage sehen, für den Verein aufzulaufen an einem Spieltag, weil sie in Verhandlungen stecken, obwohl da noch gar nichts fix ist. Wobei sich ja mittlerweile zumindest in der Causa Kostic rausgestellt hat, dass das deutlich komplizierter war als das. Und wir da ja auch gar nicht mehr drauf eingehen wollen in der Derby-Folge. Aber bei Friedel war es halt echt so, dieser bittere Beigeschmack ist haften geblieben, vor allem bei den Fans. Und viele Fans fordern halt, dass er eine Stellungnahme dazu abgibt und dass er sich dafür entschuldigt. Weil wenn er die ganze Saison bei Werder bleibt und wenn er Einsatzzeiten bekommt, dann hat das immer diesen bitteren Beigeschmack.
Ja, auf jeden Fall. Man hat dann immer einen Hinterkopf, der wollte eigentlich weg. Erinnert mich stark an Van der Vaart damals, wo er
Oh
immer mit den
ja.
Trikots in der Hand stand und so mit Please Real Madrid, I want to play for you und so. Oh.
Das waren noch andere Zeiten.
Das war heftig. Van der Verrat, ey.
Bashing geht direkt los hier.
Nein, eigentlich habe ich ihn ja gern, weil er ist nun mal eine Kultfigur, da kannst du sagen, was du willst.
Es
Nur
gibt auch
du.
Kultfiguren, die fraglich sind, das stimmt.
Ja, genau, man macht das halt nicht. Wir haben eh, letzte Folge haben wir eigentlich so über diese Transferetikette gesprochen, die wir uns wünschen würden. Und das ist ja einfach nur kurz gesagt ein höflicher Umgang miteinander. So dass der Verein und der Spieler, egal wie es zwischen denen steht, höflich miteinander umgehen, sich jeweils was Neues suchen, Ende im Gelände. Aber diese komische Promi-Schlammschlacht, ne, die will niemand sehen.
Aber Van der Vaart war auch so ein bisschen prädestiniert dafür durch seine Ehefrau und dieses ganze Reality-Ding, was da schon drumherum eh immer ablief.
Ja, glaube ich auch. Er war ja auch immer noch nicht nur Fußballer, sondern auch wirklich Star und Sternchen. Und das ist
Ja,
nicht leicht.
aber so Z-Promi-Ebene.
Genau. So Let's Dance-Ebene.
Ja, okay. Kommen wir zu den nackten Zahlen, würde ich sagen. Wir brauchen so
Na,
ein
hau
richtiges
raus.
Recap jetzt mal. Also, Werder hat 33,5 Millionen eingenommen mit Abgängen. Unser teuerster Abgang war Rashica mit 11 Millionen, dann Sargent mit 9,5. Norwich hat auf jeden Fall ordentlich Geld in das Projekt Werder Bremen gepumpt.
Hey,
Die haben ja.
warum? Ist da irgendwie was bekannt? Seid ihr befreundet mit denen?
Nee, die haben auch, soweit ich weiß, jetzt Kabak geholt von Schalke. Ich denke mal, so von wegen, der hat bei Liverpool gespielt, der muss gut sein. Das war, glaube ich, so das Mindset. Und ich meine, Norwich hatte halt einen sehr teuren Abgang. Irgendwie 30 Millionen oder so. Und dadurch können die sich das alles leisten. Wobei die eigentlich Abstiegskandidat sind, ne? Also Kabak müssen die, glaube ich, nur kaufen, wenn sie die Klasse halten.
Ja gut, okay.
Läuft auf jeden Fall bei Norwich. War ja auch eine Zeit lang eine gute Alternative als Werder-Fan, Norwich-Fan zu werden, weil ja eh so viele da sind. Ja. Und auf der Zugangsseite haben wir jetzt am Deadline Day noch Mitchell Weiser ausgeliehen von Leverkusen. So wie ich gehört habe, ist man sich da wohl sehr entgegengekommen auf Vereinsseite, was das Gehalt angeht und auch der Spieler, also Mitchell Weiser soll auf ein bisschen Gehalt verzichtet haben, weil ihm die Spielpraxis wichtiger ist, hat er gesagt, wohl. Also wird
Klingt
so
erstmal gut,
beschrieben.
ja.
Ja, finde ich immer, ja, sympathisch ist irgendwie, das klingt komisch, aber Ich finde es immer sympathisch, wenn ein Spieler sagt, mir ist es wichtiger zu spielen, statt bei einem großen Namen unter Vertrag zu stehen. Und deswegen ist er halt jetzt rübergekommen und deckt bei uns die Außenverteidigerposition ab. Es ist halt so ein bisschen, wir sind in der Innenverteidigung jetzt stark überbesetzt. Also defensiv sind wir eigentlich echt gut aufgestellt mittlerweile. Wir können ja mal über so eine Idealaufstellung reden, oder? Hast du
Ja,
sowas beim
klar,
HSV
hau
im
raus.
Kopf? So ein bisschen?
Ja, ich habe schon meine Favoriten. Ich bin nicht unzufrieden mit der aktuellen Aufstellung, aber es gibt Baustellen, wo ich Verbesserungspotenzial sehe. Aber du kannst ja gerne erstmal dir deine Mannschaft zurechtstellen.
Ja, so in der Idealvorstellung haben wir jetzt auf jeden Fall auf den Außen Weiser und Agu. Weiser hat halt mehr Erfahrung, hat halt nicht regelmäßig gespielt. Also ich denke mal, er muss erstmal in den Tritt kommen. Aber Agu ist halt relativ jung noch, hat mir bei den letzten Spielen sehr, sehr gut gefallen. Bin ich eigentlich sehr zufrieden mit. Die meisten Werder-Fans wünschen sich in der Innenverteidigung jetzt natürlich Toprak und Veljkovic, weil Friedl total verbrannt ist bei den Werder-Fans. Aber ich gehe mal davon aus, dass Friedl den Vorzug vor Veljkovic bekommen wird und Veljkovic dann eher die Alternative ist, weil wir ja jetzt beide gehalten haben. Und dann ist halt die große Frage, Rapp, unser Neuzugang oder Groß auf der Sechs? Groß ist halt ein nomineller Sechser, also der könnte die Position auf jeden Fall gut bekleiden, ist halt aber auch schon ein paar Tage älter. Und ich hoffe persönlich, dass Rapp sich da festsetzen kann und dass er eine gute Saison spielt, auch weil wir halt jetzt im Mittelfeld eigentlich ganz gut aufgestellt sind, auch mit Schmid und Schmidt. Ich weiß, für Nicht-Werder-Fans ist es echt schwierig, aber Schmid ist der Österreicher, der ganz kleine, und Schmidt ist das Werder-Eigengewächs. Nur damit wir das einmal getrennt haben. Und dann haben wir halt noch Roger Assalé, das ist unsere Leihe aus Frankreich, der mir in den 10 Minuten, die er im letzten Spiel gegen Rostock gespielt hat, super gut gefallen hat. Der hat einen unnormalen Antritt, eine echt gute Schnelligkeit, die er auf den Platz bringt. Das könnte gut funktionieren vorne. Vor allem im Zusammenspiel mit Dux habe ich da Hoffnung, wenn das über die Außen geht durch Assalé, der kommt ja über rechts, dass er Dux gut be bedienen kann. Und bei Dux musst du halt hoffen, dass er einfach kontinuierlich trifft in dieser Saison. Aber wir haben halt auch, finde ich, eine gute zweite Elf noch. Also nicht eine komplette zweite Elf, aber viele gute Wechselkandidaten, die noch auf der Bank sitzen. Ich finde, Dingchi ist immer eine gute Alternative für die Offensive. Wenn Bittencourt wieder fit ist, dann ist er auch immer gerne gesehen. Wird halt nur schwierig, sich dann mit Schmidt zu einigen, wer die Standards schießt, weil Bittencourt das auch eigentlich immer gern gemacht hat, aber Schmidt das schon gut kann. Aber unsere größte Frage aktuell ist, was passiert, wenn Pavlenka seine Schulterprobleme los ist bei uns im Tor? Weil Zetterer die letzten Spiele sehr, 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 sehr gut gemacht hat. Und Pavlenka hat halt diesen Status. Der ist schon so lange jetzt bei Bremen. Der hat uns in der letzten Saison zwar nicht endgültig, aber einige einzelne Male den Arsch gerettet. Und wenn ich mich erinnere an das eine Pokalspiel gegen Dortmund, in dem er so viele Elfmeter im Elfmeterschießen gehalten hat und wir nur durch ihn eigentlich weitergekommen sind. Also spätestens seitdem hat er ein Bremer Denkmal verdient. Deswegen, das wird für mich die kniffligste Position tatsächlich bei uns im Tor.
Bist du der Meinung, dass dort Leistungsprinzip gelten sollte oder quasi noch das, was man sich davor verdient hat, wenn man derjenige war, der ausgefallen ist?
Also wäre ich jetzt idealistisch, würde ich sagen, natürlich Leistungsprinzip. Aber da ich dem Verein schon so lange anhänge, kann ich natürlich Historie auch nicht ignorieren irgendwie. Und Pavlenka hat sich um so vieles verdient gemacht in diesem Verein. Und ich bin auch der Meinung, dass auch nach dem Leistungsprinzip Pavlenka auf Dauer, wenn er wieder fit ist, etc., noch hinter sich lässt. Nicht irgendwie mit großem Abstand, aber durch minimale Leistungen könnte Pavlenka wieder reinrutschen, glaube ich. Auch wenn mir das für Zetterer leid tut, weil er sich wirklich gut bewährt hat die letzten Spiele.
Denkst du denn, wenn Pavlenka jetzt wieder reinkommt und zwar gut spielt, aber nicht die Leistung 100% abrufen kann von früher, dass es dann berechtigt wäre, ihm die Nummer 2 quasi zu geben?
Ja, denke ich schon. Ist halt schwierig, das mit dem Spieler zu kommunizieren, aber ich bin froh, dass wir mit Markus Anfang als Trainer jemanden haben, der da unbelastet rangehen kann und der halt wirklich nach dem Leistungsprinzip entscheiden kann. Ich glaube, das kommt ihm zugute. Also ich bin echt gespannt, was auf der Torwartposition sich ereignet und wie wir dann gegen Ingolstadt das erste Mal aufstellen, wobei das noch nicht irgendwie maßgeblich sein wird, glaube ich, weil zum Beispiel Weiser noch gar nicht so richtig im Flow ist. Der hat ja lange auf der Bank gesessen bei Leverkusen. Ich bin gespannt.
Das bin ich auch. Das klingt ja auf jeden Fall schon besser bei euch als die letzten Wochen. Das war ja eher der Horror.
Ja, wenn du vergleichst meine Stimmung in den letzten Folgen und jetzt, also ich bin doch am Ende versöhnlich mit Baumann.
Wie die anderen Werder-Fans auch, die Meinung hat sich geändert.
Ja, also da wird halt noch nach einem Sechser geschrien, was ich gar nicht mehr so sehr verstehe, weil wir haben auf der Position Groß, der die Stamm spielt. Rapp haben wir Anfang der Saison verpflichtet, der die auch spielen kann. Und dadurch, dass wir jetzt Weiser für außen haben in der Verteidigung, kann auch ein Bomb wieder da reinrücken. Wobei ich weiß, dass ein Bomb keinen guten Stand hat bei den Werder-Fans, weil er immer so ein bisschen hektisch und aufgeregt agiert, finden viele. Wobei ich glaube, dass das kommen kann. Also wenn du, da hatten wir letzte Folge schon mal drüber gesprochen, wenn du ein Team hast aus mehreren erfahrenen, etablierten Spielern, dann können sich dazwischen die Jungen besser entwickeln. Und das hoffe ich, dass wir diesen Stand irgendwie erreichen können, die Saison über, dass wir Ende der Saison ein Team haben, in dem die Etablierten ihre Leistung abrufen können und die jungen Leute sich schon ein Stück weit entwickelt haben. Aber das ist halt auch Wunschdenken.
Ja, das ist ja immer die Utopie, ne, dass man so
Oh
ein Team
ja.
schafft.
Ja. Ist halt schwierig. Weiß ich auch nicht, ob das klappt.
Ja, das hofft man ja immer, aber ich glaube, das klappt leider nicht jedes Mal.
Ja. Ja, dann kommen wir doch zum HSV. Ich habe
Ja,
den
bei uns
Deadline
gab
Day
es
natürlich
auch.
eher Werder-mäßig verfolgt. Du musst mich updaten, was bei euch passiert ist.
Ja, das Update von dir habe ich ja eben bekommen. Bei uns gab es auch Überraschungen am letzten Tag des Transferfensters. Und zwar haben wir einmal Mario Vuskovic aus Kroatien geholt. Ein Innenverteidiger, worüber ich sehr froh bin, weil ich habe ja letzte Woche schon angeschnitten, dass wir ein echtes Verteidigungsproblem haben. Und auch noch Bates haben gehen lassen. Warum auch immer man diesem Mann keine richtige Chance gibt und ihn wieder gehen lässt. Aber egal. So, das ist nun mal passiert. Deshalb um ihn bin ich richtig froh. Und wir haben von Man City Tommy Doyle geholt. Beide
Oh.
Spieler sind 19, die wir geholt haben. Bin ich auch froh, dass man nicht irgendwelche 32-Jährigen verpflichtet, in der Hoffnung, dass sie noch irgendwie ein, zwei gute Jahre machen. So, ich erinnere an Stunts wie Van Nistelrooy oder so damals, der zwar relativ gut gespielt hat, aber so eine alten Spieler, das ist halt nicht gut.
Ich würde
So.
sagen, aktuelles Paradebeispiel dafür ist die Nummer mit Luke de Jong bei Barca, oder?
Eben. So, das ist halt okay, dann verkaufst du noch gut Trikots und das ist eine Legende und der macht bestimmt auch noch ein paar gute Spiele. Aber das ist nichts Langfristiges. Und beide Spieler, von denen ich gerade erzählt habe, sind Leihgeschäfte. Und finde ich auch vollkommen in Ordnung, weil die halt einfach wahrscheinlich gehaltstechnisch und kauftechnisch außerhalb unserer Liga wären, wenn man die auf Dauer hätte. Und da habe ich richtig Bock drauf. Doyle ist fürs zentrale Mittelfeld da. Da brauchen wir auch meiner Meinung nach jemanden. Und das kann ich vielleicht besser in meiner Aufstellung klar machen. Wir haben ja noch andere Neuzugänge, aber von denen habe ich die letzten Wochen schon erzählt.
Ja.
Deshalb bleiben wir erstmal dabei. Die Torwartfrage ist bei uns auch ganz interessant. Also ich bin ja eh Verteidiger von Fernandes und möchte, dass er auf jeden Fall im Tor bleibt. Aber warum auch immer, wir mussten zwei neue Torhüter holen. Der eine kam aus der eigenen Jugend, das ist Oppermann, der denke ich leider auch nicht spielen wird, aber das ist verständlich
Er ist
gewesen, weil
dabei.
Mikl verletzt ist. Genau, dass man einen aus der eigenen Jugend holt, weil der andere noch verletzt ist und Fernandes halt dann der Einzige wäre, kann ich voll und ganz verstehen. Aber sie haben Johansson von Malmö geholt und den Transfer. Das ist bestimmt ein voll netter Typ und kann bestimmt voll gut spielen, ne? Aber ich kann den Transfer nicht verstehen. So, der hat einen Marktwert von 750.000. Warum? Er wird hoffentlich gar nicht spielen, weil sie hoffentlich Fernandes im Tor lassen. So, und dann gibst du das Geld für einen Torhüter aus, der eh auf der Bank sitzt und sein Gehalt kassiert. Also, ist mir nicht unbedingt verständlich und ich möchte ihn eigentlich auch nicht spielen sehen, so gemein das jetzt klingt.
Aber meinst
So.
du vielleicht, mit der Verpflichtung hat man beim HSV die Torwartfrage quasi aufgemacht? Also, dass gar nicht klar ist, dass Heuer Fernandes heißt ja eigentlich, ne?
Ja.
Weil die Kommentatoren sagen immer Heuer Fernandes. Ich bin
Ja, ich
verwirrt.
weiß auch nicht. Ich sag immer nur Fernandes, aber ja, heuer Fernandes.
Okay. Also dann nehmen wir den HSV-Bubble-Slang. Also Fernandes muss dann ja quasi gegen Johansson irgendwie sich beweisen im Training. Und es kann ja auch sein, dass man Konkurrenz schaffen will auf einer Position, die ja eigentlich am wenigsten Konkurrenz hat. Also wenn du in der Startelf um was konkurrierst, dann hast du immer mindestens 3, 4 Spieler, die entweder dieselbe Position spielen in diesem Kader oder deine Position spielen könnten.
Ja.
Aber als Torhüter hast du meistens ein oder zwei Konkurrenten. Also meistens nur einen richtigen. Und dadurch, dass ihr ja den aus der eigenen Jugend habt, der macht Fernandes, glaube ich, nicht so Dampf auf dem Kessel, als wenn man jetzt Johansson dahinstellt.
Ja, das stimmt schon, nur da denke ich mir halt, dass wir immer noch Mikkel haben, der halt nur verletzt ist. Der ist halt die Rückkehr noch unbekannt, weil der, glaube ich, auch irgendwas mit dem Schultergelenk hat. Und ich denke mir halt, ist Johansson nicht ein bisschen viel Druck? Weil ich meine, Malmö ist natürlich in Anführungsstrichen nur Malmö, aber die sind ab und zu in der ersten Champions League-Runde dabei, etc. So ist das nicht für einen Torwart, der sich gerade mit der Nummer 1 wieder angefreundet hat, nachdem Ulreich und Co. weg sind. Ein bisschen zu viel Druck. Ich finde Konkurrenzkampf auch immer gut. Aber also keine Ahnung, von mir persönlich aus war das nicht der beste Schachzug, aber das wird sich noch zeigen. Und ich hoffe einfach, dass sie es dabei belassen, dass wenn Fernandes gut spielt, er auch weiterhin die Eins bleibt. Und jetzt nicht so eine blöden Stunts macht wie, okay, man probiert sich mal aus und Johansen darf spielen. Das fände ich scheiße.
Ihr seid doch noch im Pokal, oder?
Ja, ich fände auch so eine Aufspaltung. Ich bin da überhaupt kein Fan von, wenn man sagt, der eine spielt im Pokal, der andere in der Liga. Finde ich irgendwie komisch.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da am Ende rauskommt, ob quasi das Leistungsprinzip gilt und wir dann Fernandes aufgrund der Leistung weiter im Tor sehen oder ob dieser Johansson ihm quasi wirklich Konkurrenz machen kann und ihm die Nummer 1 quasi wegnehmen kann. Weil ich kann mir echt nichts anderes vorstellen, als dass der HSV die Absicht hatte, die Konkurrenz auf der Position so ein bisschen zu beleben.
Ja, kann natürlich sein. Im besten Falle ist es das auch.
Ich
So, ich
frage mich
hoffe
halt,
einfach. Ja.
was die Johansson versprochen haben bei dem Transfer, wenn er von
Ich habe
Malmö
auch
kommt.
keine Ahnung, weil eigentlich muss man so einem Spieler ja Spielpraxis versprechen. So, und
Ja.
das würde mir für Fernandes so leid tun. Deshalb einfach mal abwarten. Da kann ich noch gar nicht viel zu sagen, wie die
Okay.
das die nächsten Spiele machen. Auf jeden Fall Torwartposition Fernandes. Eigentlich bin ich mit der Abwehraufstellung ganz okay zufrieden. Ich finde Jamra rechts geht klar, Leipold links, Schonlau sowieso Kapitän, den hatten wir von Paderborn geholt. Der macht dann auch die Innenverteidigung. Und ich würde aber eine Sache ändern, und zwar würde ich David rausnehmen und dafür halt den Neuen, den Vuskovic, reintun, was denke ich auch passieren wird. Weil halt David Marktwert 400.000, 21 Jahre alt so. Und Vuskovic kommt mit einem Marktwert von 6,5 Millionen aus Kroatien und ist erst 19. Ich glaube, dem werden sie eher jetzt die Spielpraxis geben,
Ja, der
was
kann
ich
sich
auch
ja in
gut
der
finde.
Innenverteidigung daneben Schonlau wahrscheinlich auch ganz gut entwickeln. Schonlau ist ja eher ein erfahrener Spieler.
Genau, ich denke, das wird ganz gut, vor allem weil wir in der Innenverteidigung bitter jemanden gebraucht haben, weil Ambrosius hatte ja, ich glaube, einen Kreuzbandriss und der ist halt immer noch nicht wieder fit und wird wohl irgendwann in der Saison erst wieder dazu stoßen. Das heißt, der Transfer war ganz, ganz wichtig. So, im Mittelfeld bin ich eigentlich auch mit Meffert in der Mitte zufrieden und mit Haier auf rechts. Das geht für mich schon klar, vor allem weil Meffert das letzte Spiel gut gespielt hat und der ist ja eh von Kiel gekommen, also der kennt sich aus in der Liga. Nur habe ich letztes Mal schon gesagt, wir haben ja Reis von Barca geholt, von Barca B. Und ich war nicht zufrieden mit seinem Spiel und der musste dann ja auch raus für Suhonen. Leider meiner Meinung nach viel zu spät, deshalb ich würde Suhonen in die Startelf packen.
Das
Ich würde
hattest du ja
den
letztes Mal
kleinen
schon
Finn,
gesagt, ja.
genau, ich würde den kleinen Finn durchspielen lassen. Und genau, ich könnte noch diskutieren, dass man Doyle vielleicht statt Haier spielen lässt. Nur Meffert würde ich unbedingt in der Mitte lassen, weil er das letzte Spiel über so gut war. Vielleicht hätte ich einen Spieltag vorher was anderes gesagt. Aber Ja, dann eher doll für Haier noch rein. Und obwohl er zentrales Mittelfeld ist, da müsste man dann auch gucken, ob man Meffert eher rausschickt, also auf rechts. Aber da würde ich mit mir reden lassen. Und Sturm würde ich 1:1 so lassen, tatsächlich, wie wir das letzte Spiel auch gespielt haben. Mit Jatta auf rechts, Glatze in der Mitte. Wir haben da zwar noch Winsheimer und Co., aber. Und Meißner ja auch aus der eigenen Jugend, aber die würde ich eher als Joker bringen. Ich glaube, so als Startelf ist das gar nicht schlecht. Und Kittel auf links sehe ich auch, würde ich sogar so lassen. Nur ich finde halt, dass Walter, wenn er Jokerwechsel macht, in Anführungsstrichen, zu spät reagiert. So, man hat dann immer gegen Ende eine relativ starke Phase. So, man merkt, dass es gut läuft und dann ist da, man findet ja immer irgendwie einen im Sturm, der ein bisschen schwächelt im Vergleich zum Rest. Statt dass er dann dort direkt reagiert und schon in der 65. oder in der 70. oder so den Wechsel bringt, reagiert er immer erst gern 80. Und das ist zu spät, meiner Meinung nach. Da würde ich mir wünschen, dass er früher wechselt. Und dann, was weiß ich, Glatzel zündet nicht. Nimmt er Glatzel in der 70. raus, packt Meißner rein, dass der noch eine Chance bekommt. Oder Winsheimer. Das wäre so mein
Das
Wunsch.
ist so eine generelle Beobachtung, die ich irgendwie habe, dass Trainer oft lange an der ersten Elf festhalten, wenn es noch irgendwie 0-0 steht oder man nur 1-0 hinten liegt, dass sie immer warten, bis ihre erste Elf, die sie aufgestellt haben, dann doch noch zündet und das funktioniert, statt halt früher zu wechseln. Weil ich erwische mich auch oft dabei, dass ich mir wünsche, dass früher reagiert wird, aber irgendwie. Ist das, ich weiß nicht, ob es an unserer fehlenden Kompetenz liegt, weil wir keine wahren Trainer mit Lizenz sind, oder ob das irgendwie einfach nur Vorliebe persönlich ist, aber mir fällt es oft auf, dass viele Trainer sehr, sehr lange warten mit dem Wechseln.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, weil stell dir mal vor, du bist Trainer, du feilst die ganze Woche über an der Aufstellung, hast das andere Team studiert, bla, und die Aufstellung zündet nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Vielleicht ist da auch ein bisschen Ego dabei, dass du hoffst, okay, wenn ich denen noch 5 Minuten gebe und noch mal 5, dann klappt's.
Ja, das kann echt sein. Einmal das, dieses Idealistische an seiner eigenen Elf festhalten und auch diese Betrachtung, dass wenn dann mal jemand früher runtergenommen wird, Beispiel Sané jetzt in letzter Zeit öfter mal, dann wird das direkt kritisch betrachtet. So, der war wohl richtig scheiße, deswegen nimmt er ihn runter. Und dann wird es halt auch so hart schlecht geredet. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Trainer manchmal ihre Spieler davor bewahren wollen, dass selbst wenn sie wirklich nicht so gut spielen, dass sie sie nicht irgendwie schon zur Halbzeit runternehmen oder kurz nach der Halbzeitpause, weil das dann direkt so ein Dämpfer ist.
Ja, das kann natürlich auch sein. Den Move kann ich auch voll und ganz verstehen. Geht nur darum, wenn quasi als Beispiel schon zum Halbzeit-Instagram-Post deiner Mannschaft 100 Kommentare dort sind mit Nummer XY bitte raus, weil er einfach schlecht spielt. So. Und dann nimmst du den entweder gar nicht oder erst gern 80. Minute raus. Also ich weiß nicht, das.
Sollen wir jetzt auf der Bank vom Co-Trainer die Instagram-Posts lesen lassen?
Ja, also wenn ich Trainer wäre, ich würde nicht alles danach richten, aber ich würde schon darauf hören, was im Social Media passiert, weil das einfach eine riesige Ansammlung an Menschen ist, wie die das Spiel wahrnehmen. Das ist eine Stimme, wo man, die man zumindest in Betracht ziehen sollte, meiner Meinung nach. So, wenn dann, keine Ahnung, dann hast du da, was weiß ich, 300 Kommentare drunter und 200 davon aus den verschiedensten Ecken sind sich einig, dass eine bestimmte Position unzureichend spielt, solltest du vielleicht einmal einen Blick drauf werfen. Ob du dann drauf hörst, ist ja deine Sache.
Finde ich super utopisch, den Gedanken, aber interessant.
Nee, finde ich gar nicht.
Ich
Ich
finde es
finde den
halt
voll
witzig,
realistisch.
weil ich stelle mir halt gerade so vor, ob ich mir von irgendwelchen Leuten im Internet sagen lassen würde, wie ich meinen Job zu machen habe.
Das nicht, aber ich denke schon, dass Leute von außen irgendwie auch beurteilen können, ob eine bestimmte Position gut spielt oder nicht.
Aber
Das
glaubst
kannst du
du,
selber ja auch.
ein Guardiola würde was auf die Meinung anderer geben? Oder
Ja, was
Mourinho?
ganz ehrlich, was Guardiola denkt, ist mir egal. Und Mourinho würde dich nicht mal mit dem Arsch angucken. Das wissen wir beide. So,
Ja.
Guardiola würde vielleicht noch so ganz nett tun mit, ah, okay, so denkst du also, nee, mach ich nicht. So, aber Mourinho würde sagen, boah, bist du ein Vollidiot, du hast ja mal gar keine Ahnung.
Ja, ich stelle mir das sehr utopisch vor. Also mir fällt auf Anhieb kein Trainer ein, wo ich sagen würde, der würde das vielleicht machen.
Tja, vielleicht liegt das auch daran, dass es den
Klinsmann.
besten Trainer noch gar nicht
Klinsmann.
gibt.
Ich sage
Ey, ja, aber
Klinsmann.
Klinsmann, schlechtes Beispiel, wirklich. Ich find, das sollte man nicht schlecht reden. So diesen Einfluss von außen, was andere beobachten, weil ich kann mir vorstellen, dass es viele Trainer gibt, die so festgefahren sind auf das, was sie so idealistisch ausgearbeitet haben, dass sie manchmal einige Sachen gar nicht richtig wahrnehmen und dann nicht auf andere hören.
Aber ist das dann nicht die Aufgabe des Trainerteams zu sagen, hey, so als Co-Trainer, da sehe ich das anders und da sollten wir mal drüber sprechen, weil im Trainerteam sehen das viele so und der Trainer ist halt irgendwie idealistisch und hält an einem Spieler immer weiter fest und die anderen im Trainerteam sagen so, ey, nee, wir müssen jetzt da mal was tun.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Nur das Trainerteam arbeitet ja auch Aufstellung und so weiter zusammen raus. Also ich weiß nicht, es ist natürlich sehr zu wünschen, dass es im Trainerteam diese Art von kritischer Konversation gibt über alles. Aber ich würde anzweifeln, dass das überall so ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es viele Trainerteams gibt, die zusammen an etwas festhalten, was eigentlich in der Praxis gar nicht richtig funktioniert. Sonst würden sie ja immer richtig reagieren.
Wo sich auch niemand traut, Konter zu geben.
Genau, weil man halt irgendwo auch seinen Kopf riskiert. Also das ist ja wie in jedem anderen hierarchischen Berufsverhältnis, ist das ja dort nicht anders. Wenn du dort zu sehr aufmuckst,
Ja, das stimmt. Ist echt schwierig. Ich weiß auch nicht, ob ich mich das trauen würde.
Nee, ich auch nicht. Ich hätte zu viel Angst, dass ich dann zu oft irgendwas sage, weil ganz ehrlich, fällt einem nicht in fast jedem Spiel irgendwie eine Position auf, wo man selber was anders machen würde. So,
Ja,
und
und
dann
dann ist
sagst du
es,
das dort und dann bist du
ja.
die Meckertante.
Ja, und dann ist es halt auch immer noch dieses subjektive Empfinden und die Entscheidung, die halt der Trainer trifft. Und deswegen gibt es ja diese Kompetenzverteilung. Und vor allem glaube ich, dass ich das in einem normalen Berufsverhältnis mich noch eher trauen würde als im Fußballgeschäft, weil da bist du dein Job ja schneller los, als du bis 13 kannst.
Und gerade beim HSV leider. Und dann komme ich nämlich um die Ecke als neue Ergänzung zum Trainerstab in der Halbzeit und sag: Hier, Rautendame 1887 hat geschrieben, dass der und der schlecht spielt, also muss der jetzt raus.
Clever, finde ich gut. Dann
Das
bist
ist
du
dann
auch
meine
schneller raus, als du
Argumentation.
glaubst.
Ja, leider. So war das ja auch gar nicht gemeint. Das war eher so, dass man auf die allgemeine Resonanz mal zurückblickt. Weil, also im Idealfall sollte es ja nicht so sein, dass man ein Team aufstellt, wo es dann einen derart einseitigen Shitstorm im Internet gibt. Sollte man meinen. Und wenn das öfter vorkommt, und ich habe das schon öfter beim HSV erlebt, dass, was weiß ich mit meinem Bruder und meinem Vater etwas gucke und, das war damals, als Khaled Naray noch bei uns gespielt hat. Das ist gar nicht so lange her. Ein paar Wochen, Monate, wo der relativ regelmäßig gespielt hat, wo mein Bruder und ich jedes Spiel, wenn Naray in der Startelf war oder eingewechselt wurde, so gesagt haben: Nein, das Spiel ist verloren, bitte nehmt den raus. Und dann haben wir angefangen, in die Kommentare zu gucken, bei Instagram, Twitter, keine Ahnung. Und wie viele vorm Fernseher saßen und genau das hatten, was wir hatten. Und immer wieder wurde Khaled Naray eingewechselt, ne? So unglaublich.
Also ich halte es immer noch
Ja.
für utopisch, dass irgendwer im Verein wirklich was darauf gibt, was geschrieben wird.
Ja, finde ich schade. Ganz ehrlich, der Verein besteht aus mehr als nur irgendwie 5 Trainern im Trainerteam, die sich da irgendwas ausarbeiten, was sie in der Schule gelernt haben. Das ist immer noch eine zwischenmenschliche Geschichte, wenn du mich fragst.
Das stimmt, das gehört auch dazu. Und was ist da zwischenmenschlich bei Leistner und dem HSV gewesen?
Ich kann dir das nicht genau sagen. Das Einzige, was nach außen halt gesagt wurde, ist, und das finde ich ein echt trauriges Statement, dass er sich wohl nicht mit der Position anfreunden konnte, die ihm gegeben wurde vom Verein oder mit der Stellung, irgendwie so wurde das formuliert. Und das finde ich traurig, weil das klingt so ein bisschen so, wie der Verein hat gesagt, du machst das und das so im Team und er wird dann sich wohl anderweitig geäußert haben, so, nö, ist nicht. Und das
Es
finde ich
klingt
immer
halt,
schade, weil es klingt, als ob nicht dran gearbeitet worden wäre.
Es klingt aber auch so, als hätte man ihm so einen Bankplatz zugewiesen. Er meinte, auf der Bank sehe ich mich nicht.
Ja, bestimmt. Ich
Ja.
meine, wir haben ein Team mit hoher Konkurrenz, weil wir mittlerweile die meisten Positionen ganz gut besetzt haben. Trotzdem habe ich Leistner ganz klar als Stammspieler gesehen. Ich war absolut großer Fan von ihm und ich finde das schade, dass das jetzt so auseinandergegangen ist. Aber ganz ehrlich, da muss ich auch mal selbstkritisch sein mit meinem Verein. Die Transfers und die Abgänge, das war nicht immer Premium, was wir in den letzten Jahren geliefert haben. Das mit Bates, Holtby gehen lassen, jetzt zündet der wie eine Maschine, Terodde gehen lassen, eh dümmste Sache der
Das mit
Welt.
Terodde war so absehbar.
Ja, das war auch so
Das ist wie
absehbar und das hat
Hannover und
jeder
Duxch.
Fan damals gesagt. Und guck mal, hätte damals der HSV auf seine Fans auf Social Media gehört, dann wäre Terodde noch bei uns. So, auf jeden Fall, da gibt es so eine lange Reihe an Abgängen, die man irgendwie hätte klüger machen können oder noch da behalten können. Und ja, es ist einfach, es ist zum Kotzen.
Also ich stelle mir das super stressig vor mit so vielen Sofa-Trainern, die sich alle einmischen. Aber ich finde es süß, dass du es eine tolle Idee findest. Ist irgendwie witzig.
Ey Lena, warte mal, was anderes. Ich muss dir was erzählen, auch passend zum Nordderby. Und zwar, ich habe das letzte Spiel von Werder mit meinem Bruder zusammen geguckt. Also das lief so nebenbei und wir haben da ein bisschen reingeschaut, weil ich dachte, okay, Podcast-Recherche und es gibt gerade nichts Besseres, dann kann man das laufen lassen.
Ja,
Und
ja, ja.
mein Bruder dachte, dass das
Oh mein Gott.
Stadion von Werder Bremen der Wiesenhof heißt.
Was?
Und mein Bruder ist kein Kind für den Kontext. Ne? Mein Bruder ist 21, ein großer, bärtiger Mann und dachte, dass das Stadion der
Das ist geil.
Wiesenhof ist. Und ich habe mich so tot gelacht. Ne? Ich musste wirklich fast weinen.
Ey. Apropos Stadionnamen, hast du mitbekommen, wie die Breisgauer ihr neues Stadion nennen? Was da der Stadionnamensponsor ist?
Nein, was?
Es ist das Europaparkstadion. Der
Okay, aber das.
Europapark sponserte Stadion. Ich fand's irgendwie cool.
Ich finde das nicht schlimm tatsächlich. Ich hatte was
Besser
Schlimmeres
als
erwartet. So etwas
Wiesenhof.
wie. Ja, und Wiesenhof geht. Als ich meinem Bruder erklärt habe, dass es ja eigentlich das Weserstadion ist, meinte er, dass er den Wiesenhof schöner fände.
Das klingt
Nee,
aber so
ich. Das
bäuerlich.
Schlimmste ist ja wohl die Trolley-Arena. Ich weiß gar nicht, ob die immer noch so heißt, aber war das nicht Greuther Fürth oder so, die sich haben
Echt?
von Trolley sponsern lassen? Und ob das immer noch so
Oh
ist,
mein Gott.
keine Ahnung, aber die hieß eine Zeit lang so und das ist wirklich übel.
Das ist wirklich mies.
Ja.
Aber das mit dem
Also wir hatten.
Europapark finde ich gut.
Ja, das finde ich auch gut. Ich meine, wir hatten auch schon ein paar Sponsoren, wo das ein bisschen komisch klang, aber lang nicht so schlimm wie Trolley Arena.
Nee, das muss wirklich nicht sein. Wobei diese Trolli-Glühwürmchen echt lecker sind. Also, es gibt auch noch ganz leckere andere Marken. Aber.
Ja, die sind lecker. So, aber trotzdem willst du dein Stadion nicht danach benennen. So, ich gehe auch ganz gerne mal irgendwie zu Teddy rein, aber trotzdem will ich das nicht auf dem Trikot tragen. No offense.
Hat der Hertha das nicht vor lange?
Ja, es gab einige Fans. Es gibt ja auch welche, die mit Kick oder es gibt auch irgendwen, der mit Netto aufläuft. Ist das Paderborn? Ich weiß das gar nicht mehr. Einer läuft auch mit
Could
Netto
be.
auf.
Aber Hertha war es auf jeden Fall, die lange mit Teddy rumgelaufen sind. Und das war nicht annähernd das Peinlichste, was Hertha in der letzten Zeit abgeliefert hat.
Ja, das stimmt schon.
Hast du den Transferticker bei Hertha mitbekommen?
Nur am Rande, erleuchte mich.
Die haben am Deadline Day angefangen, auf dem offiziellen Twitter-Account so Bilder zu posten. Da war so, ich glaube, es sollte ein Panini-Päckchen sein. Also diese Tütchen für Panini-Bilder damals. Und das hatte so einen Ladebalken. Und das hat halt angefangen
Ah.
mit 1%. Dann bei 22% haben die tatsächlich einen Transfer ausgepackt. Einen, den ich jetzt nicht mal mehr nennen kann mit Namen, was auch schon für den Transfer spricht.
Ah,
Und dann
okay, ja.
sind die, weil Bobic anscheinend nichts gebacken gekriegt hat am Deadline Day, von 22% im nächsten Bild auf 86% gesprungen, haben einen Abgang verkündet und bei 100% den nächsten Abgang. Und dann kam immer so ein Panini-Bildchen aus dieser Tüte raus mit dem Spieler. Und die ganzen Hertha-Fans sind so ausgerastet. Die
Boah, ist das
Marketingabteilung musste anscheinend
frustrierend.
irgendwie retten, was Bobic da verkackt hat, weil kein Transfer mehr funktioniert hat. Und jetzt haben die ja auch noch Luke Bacchio an Wolfsburg abgegeben, kurz vor Deadline Day. Und jetzt steht Hertha richtig dumm da.
Ey, wenn du denkst, bei uns läuft es schlimm, ne? Zum Glück sind wir nicht härter.
Ja, ehrlich, seit wir, Schalke und auch ihr weg seid aus der ersten Liga, bewirbt sich Hertha hart darum, das Chaoskind der Liga zu werden.
Ja, genau, der Norden hat die Liga verlassen und Schalke. Also kann das Hertha jetzt
Hertha ist
übernehmen.
doch das Nördlichste in der ersten, oder?
Ey, das ist so schlimm. Ich weiß gar nicht, ich glaube sogar, stimmt, Berlin liegt so ein ganz kleines bisschen über Wolfsburg, ne?
Ja, ich glaube auch. Aber vielleicht ist das die Fallhöhe. Also es geht so vom Norden runter. Hertha als nächstes. Vielleicht steigt er nach Wolfsburg ab.
Mal sehen. Ich glaube, Schalke ist eh so ein Nordclub im Herzen. So wie es da fußballtechnisch läuft, muss man das leider sagen.
Auf jeden Fall
Aber
solidarisiert sich da irgendwie was.
naja, ich meine, sie haben ja ganz in Ordnung gespielt jetzt zuletzt. Nicht unerheblich Terodde dran beteiligt, was mich nicht glücklich macht.
Ja,
Aber
Schalke hat
es war
echt
so
nicht schlecht
klar.
gespielt. Das stimmt.
Es war so vorhersehbar. Na, ich glaube auch, dass Schalke insgesamt in der Saison gar nicht so schlecht dastehen wird. Also am Anfang hatte man dann ja noch so Bedenken mit, oh mein Gott, direkt durchgereicht werden, das glaube ich gar nicht. Aber trotzdem stelle ich noch in Frage, ob sie wirklich krass entscheidend oben mitspielen werden. Das muss man abwarten.
Also ich würde sagen, Top 10 ist realistisch für den letzten Spieltag dann, wo sie stehen. Aber ich würde auch bezweifeln, ob sie oben mitspielen. Und vor allem haben die ja jetzt am Deadline Day noch Matthew Hoppe abgegeben, was mich als Nicht-Schalke-Fan so ein bisschen verwundert hat. Also ich stecke da nicht so hart drin. Aber irgendwie dachte ich immer, der wäre so der Hoffnungsträger im Sturm noch neben Terodde. Vor allem, weil das ja diese Identität des Vereins ist. Also bei Schalke war es ja richtig oft jetzt die Debatte letzte Saison, dass es sich immer weiter dahin entwickelt hat, dass Spieler für Schalke spielen, die man so als Söldner bezeichnet hat, die sich mit dem Gebiet nicht anfreunden konnten und auch irgendwie diese Vereinsidentität nicht weitergetragen haben.
Ja, das ist typisch.
Ja. Das hat mich auf jeden Fall ein bisschen gewundert. Aktuell steht Schalke aber einen Tabellenplatz vor euch.
Ja, verständlicherweise, weil wir ja nur unentschieden spielen. So, das sind halt, das sind die Situationen, wo ich mir einen Wechsel rechtzeitig wünsche. So, und ich muss
Ja.
Tim Walter anrechnen, dass er jemand ist, der gern Ende auf Risiko geht. Weißt du, er versucht schon so spielen zu lassen, dass man eher mit 0 Punkten als mit einem nach Hause geht, in der Hoffnung auf 3,
Das
was
finde ich
ich
eigentlich immer
immer
gut.
eigentlich. Ja, ich befürworte das auch. Ich finde das eigentlich gut. Nur er reagiert mir zu spät. So, und das kann ich nicht gutheißen, weil wir haben so viele Punkte liegen gelassen, wo ich mir denke, vielleicht hätte da noch mal ein Wechsel in der 60. oder so was bringen können. Aber
Ja.
naja.
Ja, wir haben ja jetzt auch schon zweimal unentschieden gespielt. Wobei ich immer noch an einem Punkt bin, wo es mir nicht genug Einblick war und nicht genug Spiele, als dass ich Markus Anfang jetzt endgültig einschätzen kann. Und das hatte ich ja schon bei seiner Verpflichtung gesagt, vor vielen, vielen Folgen mittlerweile, dass ich ihn nicht einschätzen kann, dass er für mich so ein Pokerface irgendwie immer hat. Und das fand ich super witzig beim letzten Spiel gegen Rostock. Ihr habt es dann ja auch gesehen, wie du meintest. Habt ihr gehört, was der Kommentator gesagt hat? Der hat sich irgendwann richtig darüber aufgeregt, dass Markus Anfang nicht einmal lächelt. Dann stand so 3-0 und dann sagt er so, jetzt lächel doch endlich mal. Der guckt immer noch, als würde Werder 3-0 hinten liegen. Und er hat halt die ganze Zeit so geguckt. Und ich kann ihn halt echt gar nicht einschätzen, weil ich war mit der Leistung der Mannschaft ziemlich zufrieden nach dem Spiel, aber er sah irgendwie gar nicht so aus.
Naja, ich denke, man kann jetzt eh noch nicht so viel sagen. Es sind doch erst 5 Spieltage rum. Die
Ja.
Tabelle ist auch null aussagekräftig, weil zwischen ersten und letzten irgendwie nur 9 Punkte oder sowas liegen oder 10. Keine Ahnung. Das ist halt überhaupt nicht aussagekräftig, was jetzt passiert ist. Und dann haben einige Vereine Pech und spielen nur unentschieden, wie wir. So, andere gewinnen ganz viel. Guck dir Regensburg an. Pauli hat auch einen guten Start hingelegt. Nur das wird sich alles noch legen. Da werden auch noch einige richtig einbrechen oder aufblühen. Ich glaube, jetzt kann man noch gar nicht viel dazu sagen.
Ja, ich glaube, die ersten Anzeichen des Einbrechens, die haben wir jetzt am Wochenende und im Pokal dann auch schon gesehen, weil ich finde Dynamo langsam echt schwierig. Das könnte jetzt langsam bergab gehen. Pauli ist halt immer noch relativ gut dabei. denen traue ich auch zu, dass sie die Serie mit am längsten halten von den ersten fünf, würde ich jetzt mal so eingrenzen. Und bei Regensburg, die arbeiten halt sehr ruhig und besonnen. Also in diesem, es gibt jetzt mittlerweile so einen Doppelpass für die zweite Liga. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Sport1 hat das irgendwie impliziert, dass es montags abends läuft. Und da war der Trainer von Jahn Regensburg zu Gast, vorletzte Woche, glaube ich, erst. Und das machte auf mich alles einen sehr, sehr besonnenen Eindruck, die Arbeit, die im Verein geleistet wird und auch wie mit allen Sachen umgegangen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass es noch lange gut geht, aber auch nicht endgültig bis zum Ende der Saison.
Ich glaube, Regensburg hat auch einen guten psychologischen Startpunkt, weil sie sind ganz klar eigentlich nicht Favorit gewesen am Anfang der Saison, dadurch, dass halt wir, ihr, Schalke, es gibt ganz viele andere Mitbewerber, Kiel und so, wo man von gedacht hätte, dass die besser in die Saison starten, weil wir hatten alle keinen Traumstart. So, und Regensburg kann jetzt einfach ganz gemütlich durchmarschieren, wenn sie wollen.
Bin ich gespannt, ob die das durchziehen können, ob das klappt.
Ey, wenn, dann haben sie meinen Respekt verdient. So fair muss man sein.
Das stimmt, das stimmt. Ja, traust du dich einen Tipp fürs Derby?
Boah. Ganz ehrlich, so wie es no momentan läuft, sage ich, das geht unentschieden aus.
Echt?
Ja,
Aber
ich glaube nicht, dass.
torreich oder 0-0?
Nicht sehr torreich. 0-0, 1-1. Ich glaube nicht, dass es torreich wird. Gerade weil wir uns in der Abwehr und im Sturm verstärkt haben und ihr auch. Ich glaube, da wird Wand auf Wand treffen. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es ein sehr hübsches Spiel wird. Ich glaube, das wird langweilig. Und das hoffe ich zwar nicht, aber ich glaube, so wird es.
Ich habe auch ein bisschen die Befürchtung, weil also wir haben auch viele Spieler, die haben noch gar kein Nordderby gespielt, die jetzt neu dazugekommen sind, die das noch nicht so verinnerlicht haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es dann nicht so hart zur Sache geht.
Naja, ich hoffe natürlich auf einen Sieg für uns, weil wir müssen aufholen. Es gab, glaube ich, 154 Aufeinandertreffen von unseren beiden Clubs. Davon gab es 43 Unentschieden, 53 Siege für uns und ihr führt mit 58 Siegen. Das heißt, wir
Ui.
müssen mal ein paar ran schaffen. Ihr habt 5 Siege mehr.
Die wollen wir natürlich ausbauen, die Serie.
Da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Aber Nordderby an sich zurückzuhaben, ist trotzdem toll. Auch wenn es ein komplett langweiliges Spiel werden sollte. Einfach weil wieder ein paar Zuschauer da sind, weil einfach weil man das mal wieder hat und man sich entweder in Grund und Boden ärgert oder halt über allen Wolken schwebt vor Freude.
Ich hoffe natürlich für uns auf Letzteres, aber darauf hoffst du ja wahrscheinlich auch.
Ja, für uns natürlich, klar. Wir machen euch eh fertig.
Ich hoffe einfach, also ich bin jetzt schon ein bisschen in Derby-Stimmung und freue mich halt echt drauf. Und ich hoffe, dass im Gegensatz zu mir die Mannschaft und der Verein irgendwie noch das Ingolstadt-Spiel im Kopf hat, weil ich bin da echt voll drüber weggekommen, so ein bisschen. Hättest du das vorhin nicht noch extra erwähnt? Aber das ist auch, glaube ich, dem geschuldet, dass ich jetzt erstmal 2 Wochen wegfahre und da erstmal alles ausmache und mich damit erstmal nicht so beschäftigen wollte. Und halt dachte, wenn ich wiederkomme, ist Derby und dann ist das das nächste Spiel, so wegen der Länderspielpause. Aber die zweite Liga ist ja nicht so hart betroffen von Länderspielern. Oder habt ihr welche? Nazio?
Nicht für Deutschland.
Aber andere.
Ja, wir haben für andere. Jetzt in den U21-Mannschaften haben wir mehr.
Ach so, ja, okay. Ja, da haben wir auch 3 Kandidaten, glaube ich, sogar in der U21 mit Lars Lukas May, der ja auch bei der U21 EM dabei war. Und dann haben wir, glaube ich, noch Ploogmann, das ist unser dritter Torwart. Und wer der dritte war, ist mir gerade entfallen. Es tut mir leid. Aber Pavlenka wird ja wahrscheinlich nicht reisen können für Tschechien, wegen seiner Schulterverletzung. Und dann wird es halt auch, glaube ich, schon dünn, was die Nationalspieler im Werder-Kader angeht.
Ja, ich denke, also ich denke eh, Länderspielpause als Vereinsbelastung wird sowieso überschätzt. Das wird nicht wirklich reinschneiden bei uns und ist auch echt nicht relevant.
In der zweiten Liga ist es, glaube ich, sowieso nicht so relevant.
Nein, da kann man sich eher glücklich schätzen, wenn man überhaupt Spieler wegschickt.
Ja, das stimmt. Wobei das
Der
unter
Hass.
Pandemiebedingungen ja jetzt eher unschön war und manchmal Spiele auch die Freigabe nicht bekommen haben, weil man befürchtet hat, dass die dann wegen Corona ausfallen könnten, wenn sie zurückkommen.
Kann ich auch verstehen. Aber der HSV wünscht immer auf Social Media so ganz süß den Spielern, die halt in die Heimat reisen für die Länderspiele, so alles Gute. Und das ist immer ganz niedlich gemacht, finde ich, die kleine Erinnerung daran.
Ja, das machen alle Vereine. Also viele. Das stimmt. Und dann kriegt man auch mit, wenn die da mal getroffen haben und was gemacht haben, sich
Ja,
gezeigt haben in den
genau.
Länderspielen.
Ja, sonst guckt man ja auch nicht alle und gerade von eher, ich sag mal, nicht so relevanten Nationen im Fußball. Da
Ja, also
kriegt man
ich
ja
gucke
sonst
jetzt
nicht so
kein
viel
Testspiel
mit.
von Kroatien gegen Tschechien oder so. Ich
Ja,
gucke, glaube ich, nicht mal die
genau.
Deutschen.
Ja, da hatten wir auch schon drüber geredet. Ich versuche zu gucken und halte dich dann auf dem Laufenden.
Ja, du guckst für uns und für unsere Hörer.
Aber nochmal zum Nordderby. Warst du denn schon mal bei einem Nordderby?
Ich war leider noch nie im Stadion bei einem Nordderby, weil es halt einfach wirklich unmöglich ist, Tickets zu bekommen. Also wenn wir in Hamburg im Volksparkstadion gespielt haben, dann war es ja sowieso für uns ultra schwierig, weil die Auswärtstickets ja auch begrenzt sind, auch schon vor Corona. Und in Bremen war ich halt auch nie, weil entweder jetzt in den letzten Jahren ja kein Nordderby war. Und als noch Nordderby war, da war ich halt noch relativ jung. Und man mag es meiner Familie verzeihen, dass meine Eltern gesagt haben, nee, zu einem Hochrisikospiel gegen den HSV gehen wir nicht gemeinsam. Wie ist denn bei
Kann
dir?
nicht verstehen. Fun Fact: mein allererstes Mal im Stadion, also im Volksparkstadion, weil ich war vorher schon am Millerntor und so, da war ich tatsächlich zuerst zum sogenannten Tag der Legenden, Hamburger werden's kennen. Das ist so ein Benefizspiel, wo Hamburger Clublegenden von Pauli und dem HSV gegeneinander spielen. Und das
Alles
findet immer am
cool.
Millerntor statt. Ist als Hamburger echt ein Muss, da mal hinzugehen. Das ist wirklich cool gemacht. Aber mein erstes Spiel im Volkspark, wo ich als Zuschauer dabei war, war ein Nordderby.
Oh.
Und ich weiß nicht mehr welches, weil ich war junger Teenager. Also keine Ahnung, irgendwo in dem Zeitraum 2012, 13, irgendwie so um den Dreh. Und wir haben verloren. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir verloren haben. Und das halt, das voll cool war, das riesige Stadion so zum ersten Mal wirklich von innen zu sehen, weil man war halt schon draußen, aber halt, es hat sich nie ergeben, dass man wirklich zu einem Spiel geht. Und dann direkt zu einem Risikospiel und diesen Gang zum Stadion zu machen mit all den Fans, das war richtig cool, auch wenn wir dann leider verloren haben.
Aber dann hast du ja schon quasi die Höchstgefühle an Stimmung mitbekommen, die man so erleben kann als HSV oder Werder-Fan, weil ich glaube, das sind echt schon immer die größten Spiele, was so die Stimmung betrifft.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt mal
Aber ich habe
abgesehen von
auch.
den krassen Tagen, die wir alle ja mal hatten mit Pokal und Champions League.
Aber ich hatte auch richtig coole Spiele mitbekommen, weil ich bei fast jedem Spiel eigentlich von HSV gegen Schalke war, da ich viele Schalke-Sympathisanten in meinem Bekannten- und Freundeskreis habe, bin ich immer mit denen zusammen dahin gegangen und da haben wir eigentlich immer gut gespielt. Deshalb war das cool
Ist
anzusehen.
immer
Das waren immer die
angenehm, ne?
besten, ja, das waren die besten Erinnerungen so an die Stadionbesuche tatsächlich.
Na, das ist gut.
Ja,
Ich
was ist denn
war.
deine beste Werder-Erinnerung?
Ich glaube, meine beste Werder-Erinnerung ist nicht mal ein Spiel im Stadion, sondern da war ich. Wie alt war ich da? So 10 oder 11. Da waren wir am Trainingsplatz in Bremen und haben uns das Training angeguckt und ich weiß gar nicht, wer dabei war. Ich glaube, meine Mutter war mit. Und ich hatte so ein Werder-Trikot an von der damaligen Saison, so ein Kindertrikot. Und wir standen da und da hat damals, ich glaube, ich war sogar erst 9 oder so, ist schon echt lange her, da hat Diego noch bei Werder gespielt. Und dann habe ich ein Autogramm von ihm auf meinem Trikot bekommen. Und das war richtig toll. Und ungefähr eine Woche später dachte meine Mutter, öh, das Trikot, das liegt im Zimmer, das stinkt, ich wasche das mal. Und dann war das Autogramm weg.
Ja, das ist immer furchtbar. Also ich finde sowieso an, falls uns irgendwelche Mütter hören sollten, ne?
Trikots mit Unterschriften werden nicht gewaschen.
Und Trikots werden vorsichtig gewaschen. Meine super tolle, beste Mutter der Welt hat meine Trikots auch schon richtig in der Wäsche misshandelt mit, keine Ahnung, 1 Million Grad und der Flock ist abgegangen und so. Also ich musste da schon einiges mitmachen.
Ja, es war der schönste Tag in meinem Werder-Fanleben bis dato, aber dann auch der schlimmste eine Woche später, als das Trikot das Autogramm verloren hatte. Aber der
Du hattest
Vollständigkeit
eine
halber.
Woche lang ein Autogramm.
Ja, eine Woche lang. Mann, hätte ich damals schon eBay gekannt, hätte ich es verkauft.
Oha, nein, das ist einem ja viel zu viel wert. Also
Ja.
allgemein, ich heb auch voll viele Trikots auf, auch von damals, die mir halt gar nicht mehr passen. Und ich traue immer noch dem Trochowski-Trikot hinterher, was meine Mutter irgendwann einfach weggeworfen hat, weil es mir viel zu klein war.
Trikots wirft man nicht weg, auch wenn sie nicht mehr passen. Ist auch so
Ist
eine
einfach
Regel.
so. Ja, man
Ja.
kann sich die auch irgendwie aufhängen oder aufheben. Das ist halt, erstmal ist es was Teures. So, Trikots sind leider teuer. Und eh eine schöne Erinnerung an eine bestimmte Zeit.
Auf jeden Fall. Aber was für Trikots hast du denn noch? Weil ich weiß, dass du nicht nur HSV-Trikots hast.
Ja, ich habe nicht nur HSV-Trikots. Also ich habe noch vom HSV, ich habe zwei mit meinem Nachnamen hinten drauf, selber beflockt. Eins habe ich mir damals selber machen lassen und eins habe ich von meinem Bruder zum letzten Weihnachten geschenkt bekommen. Und ich habe noch ein altes von Markus Berg, als der noch beim HSV gespielt hat. Das von Trochowski habe ich leider nicht mehr und die ganzen alten Kindersachen. Ich habe ein Originaltrikot von Sergio Ramos von der Nationalmannschaft. Und das ist ein so hübsches Trikot, weil das diese Phase war, wo Spanien in diesem etwas dunkleren Bordeaux-Rot gespielt hat, mit goldenen Akzenten. Das ist mein absolutes Lieblingstrikot vom Look her. Das habe ich. Und ich habe eins, wo Ibrahimovic bei PSG gespielt hat.
Oh, ein Ibra-Trikot.
Ja, das
Das ist
habe ich
cool.
noch.
Das ist echt cool.
Und bei dir, ich weiß, du hast Werder, aber ich glaube, du hast auch andere.
Ja, ich habe ein Werder-Trikot von der vorletzten Saison noch. Ich kaufe mir halt nie die aktuellen Trikots. Also, das ist es mir irgendwie nicht wert. Nur damit ich das aktuelle Saison-Trikot dann halt habe und tragen kann, dann trage ich lieber ein älteres. Ich habe auch noch ein sehr, sehr altes. Das ist auch mit Diego beflockt. Das ist aktuell aber in Leihe bei meinem Bruder. Ich habe auch einen Schal natürlich. Braucht man auch, gehört zur Grundausstattung. Und dann habe ich natürlich ein deutsches Nationalmannschaftstrikot mit tatsächlich meinem Namen hinten drauf und der damals noch vergebenen Nummer 11 für Klose,
Na,
weil das
Ehre,
halt mein
Klose.
All-Time-Favorite-Player immer noch ist. Und ich habe tatsächlich ein Liverpool-Trikot mit Salah.
Ist das Original?
Natürlich nicht. Ich glaube aus Bulgarien. Ich habe mal jemanden gebeten, mir das mitzubringen. Aber es sieht gut aus. Also, die können das gut.
Ja, Mensch, da sind wir schon wieder in unterschiedlichen Lagern, ne? Du mit Salah und ich mit Ramos. Also irgendwie wird das mit uns beiden nichts.
Wir sind echt weit voneinander entfernt. Ich bin gespannt, wie weit wir voneinander entfernt sind, wenn wir das Derby geschaut haben. Das hört ihr dann nämlich in der nächsten Folge, wer hier jubelt, ob wir nach einem Unentschieden versöhnlich uns gegenübertreten oder ob wir hier hart was ausdiskutieren müssen. Hoffen wir einfach auf wenige VAR-Einsätze, die nie nötig sein müssen, weil dann kriege ich hier die volle Breitseite von Marie.
Ja, glaub mir, dann notiere ich mir aber jeden Wutausbruch, den ich während des Spiels habe. Und dann darfst du dir das eine Stunde lang anhören als Rache.
Also, schaltet auf jeden Fall ein, wenn die neue Folge nach dem Derby online kommt. Dann gibt es hier den Rage-Mode von Marie.
Genau, wir gehen in die Mini-Sommerpause. Trotzdem sind wir weiterhin auf Instagram aktiv, deshalb folgt uns dort gerne Podcast. Woran hat's hier liegen? Und damit würde ich sagen, tschüss, Lena.
Tschüss, Marie.